Hallo, herzlich willkommen zu Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 18. Januar und wir lesen natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und auch wieder heute reinhört und ich gebe euch natürlich die einzelnen Bibelstellen direkt vorher an. Wir lesen in diesem Jahr aus der Übersetzung Neues Leben und jetzt geht's gleich los. Erste Mose, die Kapitel 37 und 38. Josefs Träume. Jakob ließ sich im Land Kanaan, in dem schon sein Vater gelebt hatte, nieder. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. »Hört, was ich geträumt habe«, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Garbe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen? Verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt? Fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Eines Tages, als Josefs Brüder fort waren, um die Herden ihres Vaters in der Nähe von Sichem zu weiden, sagte Jakob zu Josef, »Deine Brüder sind mit den Herden in der Nähe von Sichem. Ich werde dich zu ihnen schicken.« »In Ordnung«, antwortete Josef. »Geh und sieh nach, wie es deinen Brüdern und den Tieren geht«, sagte Jakob. »Dann komm zurück und berichte es mir.« So schickte Jakob ihn aus dem Hebrontal nach Sichem. Als Josef dort auf den Feldern umherirrte, traf er einen Mann. »Was suchst du?« fragte dieser ihn. »Ich suche meine Brüder und ihre Herden«, antwortete Josef. »Kannst du mir sagen, wo sie sind?« »Ja«, sagte der Mann, »aber sie sind weitergezogen. Ich habe gehört, wie deine Brüder sagten, dass sie nach Dothan ziehen wollten.« Josef folgte seinen Brüdern nach Dothan und fand sie dort. Josef wird als Sklave verkauft. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. »Da kommt ja der Träumer«, sagten sie zueinander. »Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird.« Als Ruben das hörte, wollte er Josef helfen. »Lasst ihn am Leben«, sagte er. »Vergießt kein Blut. Werft ihn stattdessen lebendig in diese Zisterne hier in der Wüste, aber tut ihm nichts an.« Insgeheim jedoch plante Ruben, Josef zu retten und ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal entdeckten sie eine Karawane, die von Gilead her auf sie zukam. Es war eine Gruppe ismaelitischer Händler, die Tragakant, Balsamharz und Ladanharz nach Ägypten brachte. Da sagte Juda zu den anderen, »Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen, schließlich ist er unser Bruder, unser Eigenfleisch und Blut.« Seine Brüder waren einverstanden. Also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismaeliter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Als Ruben wiederkam und entdeckte, dass Josef fort war, zerriss er seine Kleider. Er ging zu seinen Brüdern und rief: »Der Junge ist fort, was soll ich jetzt tun?« Josefs Brüder schlachteten einen Ziegenbock, holten das prächtige Gewand von Josef und tauchten es in das Blut. Dann brachten sie es ihrem Vater. »Wir haben das hier gefunden«, logen sie. »Sieh es dir genau an, das ist doch Josefs Gewand, oder nicht?« Als der Vater es sich genau angesehen hatte, rief er: »Ja, es ist das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. In Stücke gerissen wurde Josef, in Stücke gerissen.« Jakob zerriss seine Kleider und wickelte sich ein grobes Tuch um seine Hüften. Lange Zeit trauerte er um seinen Sohn. Seine ganze Familie versuchte, ihn zu trösten, aber Jakob wollte sich nicht trösten lassen. »Ich werde vor Trauer um meinen Sohn sterben«, weinte er. Und er trauerte weiter um seinen Sohn. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen hohen Bediensteten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Juda und Tamar. Etwa um diese Zeit verließ Juda seine Brüder und zog nach Adullam, wo er bei einem Mann namens Hira wohnte. Dort begegnete er einer kanaanitischen Frau, deren Vater Schua hieß, und heiratete sie. Seine Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, dem Juda den Namen Er gab. Sie wurde noch einmal schwanger und bekam wieder einen Sohn, den sie Onan nannte. Als sie noch einen weiteren Sohn bekam, nannte sie ihn Schela. Zum Zeitpunkt von Schelas Geburt wohnten sie in Kesib. Als sein ältester Sohn Er erwachsen war, verheiratete Juda ihn mit einer Frau namens Tamar. Doch er war ein gottloser Mann in den Augen des Herrn, deshalb ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Ers Bruder Onan: »Du musst Tamar heiraten und deinem Bruder einen Nachkommen verschaffen.« Onan aber wollte keinen Sohn zeugen, der nicht sein eigener Erbe war. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf den Boden fließen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch Onan sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: »Kehre in dein Elternhaus zurück und bleib Witwe, bis mein Sohn Schela alt genug ist, dich zu heiraten.« Denn er befürchtete, dass Schela ebenfalls sterben würde wie seine beiden Brüder. Also kehrte Tamar in ihr Elternhaus zurück und wohnte dort. Nach längerer Zeit starb Judas Frau. Als die Trauerzeit vorüber war, gingen Juda und sein Freund, der Adulamiter Hira, zur Schafschur nach Timna. Als Tamar mitgeteilt wurde, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg zur Schafschur nach Timna war, zog sie ihre Witwenkleider aus und verhüllte sich mit einem Schleier. Dann setzte sie sich vor das Tor von Enayim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Denn sie wusste, dass Schela inzwischen erwachsen war, sie ihm jedoch nicht zur Frau gegeben worden war. Juda kam vorüber und bemerkte sie. Er hielt sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verschleiert war. Er ging zu ihr und forderte sie auf: »Lass mich mit dir schlafen.« Denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. »Was gibst du mir dafür?« fragte Tamar. »Ich werde dir ein Ziegenböckchen aus meiner Herde schicken«, versprach Juda. »Gib mir ein Pfand, bis du mir das Ziegenböckchen tatsächlich geschickt hast«, forderte sie. »Was für ein Pfand willst du haben?« fragte er. Tamar antwortete: »Ich will deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab.« Juda gab ihr die Sachen und schlief mit ihr. Tamar wurde schwanger. Sie ging nach Hause, legte den Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an. Juda schickte seinen Freund, den Adulamiter Hira, mit dem Ziegenböckchen zu ihr, um seine Pfänder einzulösen, doch Hira konnte sie nirgends finden. Er fragte die Leute vor Ort: »Wo finde ich die Prostituierte, die hier in Enayim an der Straße saß?« »Hier gibt es keine Prostituierte«, antworteten sie. Hira kehrte zu Juda zurück und berichtete ihm: »Ich konnte sie nirgends finden, und auch die Leute des Ortes behaupten, dass dort keine Prostituierte saß.« »Dann soll sie die Pfänder behalten, sonst werden wir noch zum Gespött des Ortes«, sagte Juda. »Ich habe es schließlich versucht, ihr das Ziegenböckchen zukommen zu lassen, aber sie war nicht aufzufinden.« Etwa 3 Monate später wurde Juda mitgeteilt: »Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und sie ist davon schwanger geworden.« Führt sie vor das Dorf und verbrennt sie, forderte Judah. Doch als sie aus dem Dorf geführt wurde, sandte sie ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm ausrichten: Von dem Mann, dem dieses Siegel, diese Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem sie gehören. Judah gab zu, dass sie ihm gehörten, und sagte: Sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela zur Frau gegeben. Judah schlief nie mehr mit Tamar. Als die Zeit der Entbindung gekommen war, bekam Tamar Zwillinge. Während der Geburt streckte einer der beiden seine Hand heraus. Die Hebamme band einen roten Faden um sein Handgelenk und sagte, dieser kam zuerst heraus. Doch da zog er seine Hand wieder zurück und sein Bruder wurde zuerst geboren. Was für einen Riss hast du deinetwegen gerissen, rief die Hebamme. Deshalb wurde er Peres genannt. Dann wurde der Junge mit dem roten Faden um das Handgelenk geboren und er bekam den Namen Serach. Johannes Kapitel 9. Jesus heilt einen Blindgeborenen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen, denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, »Geh und wasch dich im Teich Siloah.« Siloah bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es, andere sagten, nein, aber er sieht aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Da fragten sie ihn, was ist geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich, und dann sagte er, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Ich ging und wusch mich, und nun kann ich sehen. Wo ist er jetzt? Fragten sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat geheilt. Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen. Er berichtete, er strich mir einen Brei auf die Augen und als ich ihn abgewaschen hatte, konnte ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch, Jesus, kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. Andere dagegen sagten, aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun? So gingen ihre Meinungen über ihn weit auseinander. Da befragten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen, dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat, was meinst du, wer er ist? Der Mann erwiderte, er muss ein Prophet sein. Die führenden Juden wollten nicht glauben, dass der Mann blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Behauptet ihr, dass er von Geburt an blind gewesen ist? Wenn das stimmt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wir wissen nicht, warum er jetzt sehen kann oder wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen, fragt ihn doch selbst. Das sagten sie aus Angst vor den führenden Juden, weil diese angekündigt hatten, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als Christus bezeichnete. Deshalb sagten die Eltern, er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen, fragt ihn doch selbst. Da riefen sie den Mann, der blind geboren worden war, zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn, gib Gott die Ehre und sage die Wahrheit, denn wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er mit dir gemacht? Fragten sie. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Das habe ich euch doch bereits erzählt, rief der Mann aus. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger Moses. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, woher er ist. Seltsam, entgegnete der Mann. Er hat meine Augen geheilt und ihr wisst nicht, woher er ist. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, aber er erhört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen öffnen können. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Da hielten sie ihm vor, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns belehren? Und sie warfen ihn aus der Synagoge. Glaubensblindheit. Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte, sag mir, wer er ist, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus, und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Da sagte Jesus zu ihm, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen, und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten, willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig, erwiderte Jesus. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Psalm 16, ein Psalm Davids. Beschütze mich, Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Sprüche Kapitel 3, die Verse 27 bis 32. Verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Plane nichts Böses gegen deinen Nächsten, denn er vertraut dir. Klage niemand an, der dir nichts getan hat. Beneide den nicht, der sein Ziel mit Gewalt erreicht und nimm ihn dir nicht zum Vorbild. Denn der Herr verabscheut die, die sich von ihm abwenden, den Gottesfürchtigen aber schenkt er seine Freundschaft. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden natürlich weiterlesen. Bis dann. Tschüss.